Also das war ja, glaube ich, die witzigste Einführung in eine Veranstaltung, die mir jemals zuteil geworden ist. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich dafür. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, heute vor Ihnen stehen zu dürfen. Und ich befinde mich in einer etwas für mich ungewöhnlichen Kommunikationssituation. Denn wie gesagt, bis zum Dienstag dieser Woche war auch ich noch davon ausgegangen, dass Brigitte Tsipras als Bundesministerin der Justiz eine Rede vor Ihnen halten würde, und dementsprechend hatten mein Team und ich natürlich auch eine Rede für Frau Ministerin vorbereitet. Ich selber bin es eigentlich eher gewohnt, so wie Sie beide nur anhand von PowerPoint-Präsentationen und Stichpunkten zu referieren, und jetzt hatte ich aber in der Kürze der Zeit einfach keine Chance im Referat, nun aus unserer Rede eine PowerPoint-Präsentation zu machen, und ich bitte insofern für die Sie vielleicht etwas dann nicht so ganz spontan mitreißende Präsentation meiner Statements hier um Nachsicht. Sie haben ein ganz tolles Thema sich über die heutige Veranstaltung gestellt, Enteignung oder Infotopia, Google Books und die Zukunft des Wissens. Sie, Herr Rauer, hatten die Aufgabe, uns zu erläutern, was das Google Book Settlement für Leser, Autoren und Bibliotheken bedeutet. Und ich sollte und soll Ihnen nun erläutern, was die Bundesregierung tut. Nach meiner Auffassung hätte es eigentlich richtig heißen müssen, was die Bundesrepublik Deutschland, die Bundesregierung getan hat und was wir tun werden. Getan haben wir eine ganze Menge, denn die Bundesministerin der Justiz, Brigitte Tsipras, ist mit daran schuld, dass Herr Rauer heute Morgen eine eigentlich nicht lösbare Aufgabe hatte. Wie Sie berichtet haben, wird es das Google Settlement, so wie wir es kannten, in Zukunft nicht mehr geben. Die Verbände werden, die Autoren- und Verlegerverbände werden mit Google den Vergleich grundlegend überarbeiten, und wie Sie auch dankenswerterweise vorgetragen haben, ist das Fairness-Hearing, das es geben sollte zum 7. Oktober, ich war auch schon darauf eingestellt, dass ich da gegebenenfalls hätte hinfahren sollen, wird nun nicht stattfinden, und stattdessen wird in dieser Statuskonferenz nur über Verfahrensfragen und das weitere Prozedere beraten werden. Inhaltliche Debatten werden an diesem 7. Oktober ausdrücklich nicht geführt werden, so das Gericht. Jetzt, wie ist es dazu gekommen? Also ein kleiner Blick zurück. Die Bundesjustizministerin hat als erste für das Urheberrecht zuständige Ministerin in Europa dafür gesorgt, dass das Thema Google Books Settlement in den europäischen Gremien beraten worden ist. Und sie hat auch innerhalb der Bundesregierung den Anstoß dafür gegeben, dass die Bundesregierung eben sich mit dem Amicus Curiae-Brief an dem Verfahren beteiligt hat. Wir haben das nicht für uns behalten, sondern standen unmittelbar in engem fachlichen Kontakt mit zahlreichen anderen für das Urheberrecht zuständigen Kollegen innerhalb der Europäischen Union. Und inspiriert, das darf ich durchaus sagen, durch unser Vorgehen hat sich dann auch Frankreich dazu entschlossen, gleichfalls einen Amicus Curiae-Brief zu dem Gericht vorzulegen. Und natürlich haben wir auch den unmittelbaren fachlichen Kontakt mit dem US-amerikanischen Department of Justice gesucht, haben ihn, nachdem sozusagen unser Brief fertig war, kurz zusammengefasst vorgetragen, wo wir Bedenken haben, und standen auch in telefonischem Kontakt mit den Kollegen, die dafür zuständig sind. Von daher hat es uns natürlich sehr gefreut, dass sowohl das US Department of Justice mit seiner Stellungnahme als auch das US Copyright Office, das heute noch unerwähnt blieb, aber in der US-amerikanischen Urheberrechtscommunity auch eine ganz wesentliche und wichtige und auch für die Urheberrechtsgesetzgebung in den USA entscheidende Institution ist, dass die also unsere Bedenken nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern auch aufgegriffen haben. Besonders wichtig erscheint mir auch, und das war nicht der Schwerpunkt unserer Stellungnahme gegenüber dem Gericht, dass das US Department of Justice seine Ablehnung des Settlements eben nicht nur auf die geschilderten prozeduralen und urheberrechtlichen Erwägungen gestützt hat, sondern gerade eben auch auf kartellrechtliche Erwägungen. Und das denke ich auch völlig zu Recht. Wenn das Google Book Settlement und die darauf folgende öffentliche Diskussion eines gezeigt hat, dann meines Erachtens das Folgende. Es geht bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen für das Internet nicht nur um die Frage des Zugangs zu Wissen. Es geht eben auch um massive wirtschaftliche Interessen, um die Interessen der sogenannten Aggregatoren, wie zum Beispiel Google, aber auch um die gleichfalls eben wirtschaftlichen Interessen aller anderen Beteiligten, die Interessen der Kreativen, der kommerziellen Verwerter von kreativen Leistungen, neudeutsch jetzt Intermediäre genannt. Es geht um die Interessen der Internet Service Provider und es geht natürlich um die Interessen der User. Und das Kartellrecht, insofern spreche ich jetzt über etwas, wovon ich eigentlich nichts verstehe, denn ich leite nur das Referat, nicht die Abteilung Urheberrecht im Bundesministerium der Justiz. Das Kartellrecht hat hier die wichtige Aufgabe, die Vielfalt des Angebots und damit auch den Wettbewerb auf dem Informationsmarkt zu gewährleisten. Also wir haben einen Informationsmarkt. Und um die Freiheit des Internets geht es mit anderen Worten eben nicht nur dann, wenn wir über staatliche Eingriffe diskutieren, sondern es geht um die Freiheit des Internets auch dann, wenn nur noch ein einziges Unternehmen bestimmte für die Informationsgesellschaft national und international wichtige Dienste anbieten würde. Das mal sozusagen als etwas generelle Vorbemerkung. Ich würde heute gerne, eben weil es das Settlement so wie es steht nicht mehr geben wird in Zukunft, das Google Books Projekt auch in einen bisschen größeren Zusammenhang stellen, in dem es auch meines Erachtens gesehen werden muss. Und zwar möchte ich im Wesentlichen dabei das aufgreifen und vertiefen, was Sie heute Vormittag schon gehört haben, kurz darstellen, welche Bedenken die Bundesregierung gegen das Settlement hatte und in dem Amicus Curiae-Brief vorgetragen hat. Und zuletzt möchte ich dann auch noch sozusagen zu den sonstigen aktuellen Thema mit Blick auf den Titel die Zukunft des Wissens auch noch ergänzen, die also nicht nur jetzt rein Google Books Settlement Thema sind. Google will die auf der Welt vorhandenen Informationen so organisieren, dass sie allgemein auffindbar und damit zugänglich sind. Das steht so auf der Webseite von Google. Und dagegen kann man auch nichts einwenden. Unsere Gesellschaft will den Zugang zu Informationen und sie will auch natürlich den Zugang zu Büchern. Aber die meisten Bücher sind rein physisch nur einem ganz begrenzten Nutzerkreis zugänglich, weil nämlich 90% der Bücher in den Nationalbibliotheken Europas nicht mehr im Handel sind, sind vergriffen und oder verwaist. Deswegen hat die Bundesregierung die Digitalisierung unseres kulturellen Erbes befürwortet. Hierfür ist der Bundesbeauftragte für Kultur und Medien federführend verantwortlich und unterstützt den Aufbau der europäischen digitalen Bibliothek Europeana. Damit ist ein hoher organisatorischer und auch finanzieller Aufwand verbunden, das klang heute Morgen auch schon an. Und das darf uns jedoch nicht dazu verleiten, dass die Digitalisierung und die Online-Nutzung unter Missachtung der Rechte von Urhebern und Rechtsinhabern erfolgt und auf ihre Kosten stattfindet. Und nach der Einschätzung der Bundesregierung drohte aber genau dies mit dem Google Books Projekt zu passieren. Sie haben schon gehört, was sozusagen Google in den zurückliegenden Jahren getan hat. Digitalisierung veröffentlichter Bücher in den USA, teilweise ohne Einwilligung der Rechtsinhaber. Erst als amerikanische Autoren und Verleger Google wegen der Verletzung von Urheberrechten verklagt haben, hat Google angefangen, dann über eine Vergütung der Rechtsinhaber nachzudenken. Der Vergleich wäre, wie heute Morgen anschaulich geschildert, aber eben nicht nur ein Vergleich gewesen, der für amerikanische Autoren und Verleger relevant gewesen wäre, sondern er hätte auch für deutsche Autoren und Verlage gewirkt, die eben auch, sofern diese nicht ausdrücklich ihren Austritt erklärt hätten. Wir haben schon gehört, und insofern kann ich Ihnen nur völlig zustimmen aus ganzem Herzen, dass das Vorgehen von Google den tragenden Grundsätzen des deutschen und europäischen und internationalen Urheberrechts widersprach. Selbstverständlich, auch darauf haben Sie völlig zu Recht hingewiesen, beurteilt sich nach den Grundsätzen des internationalen Privatrechts die Zulässigkeit der Nutzungshandlung, also der Digitalisierung, die in den USA erfolgt, nach US-amerikanischem Urheberrecht. Und genau wie Sie es auch geschildert haben, selbstverständlich können wir da nicht stehen bleiben, weil die Internetnutzung, Online-Nutzung, auch wenn von Google so konzipiert, de facto eben weltweit eröffnet wird. Es war aus Sicht der Bundesministerin der Justiz nicht hinzunehmen, dass Google nach dem Prinzip verfährt, erst handeln und dann fragen. Das ist schon nicht gut, wenn das in kleinem Rahmen geschieht, und es ist schon erst recht nicht gut, wenn das durch ein weltweit agierendes Unternehmen passiert. Der Vergleich war aber nicht nur aus diesem Grund abzulehnen. Auf die besondere Problematik der vergriffenen Werke und insbesondere der Open Works haben Sie schon hingewiesen, Herr Rau, und ich möchte das jetzt hier nicht noch mal wiederholen. Besonders haben wir unsere Ohren aufgestellt bei dem Stichwort vergriffene Werke, also commercially not available. Hier hatten wir einfach die Sorge, dass diese in der Regel als vergriffen deklariert werden, weil sie wegen der geringen Nachfrage auf dem US-Markt nicht hinreichend präsent sind. Oder weil einfach, so wie das Google Books Settlement gestrickt war, deutsche Autoren ihre Rechte nicht rechtzeitig beim Books Right Registry angemeldet hätten und daher nicht für eine Lizenzanfrage problemlos auffindbar gewesen wären. Sie haben auch, und das kann ich nur unterstreichen, das waren unsere Bedenken dargestellt, dass Google mit Blick auf die verwaisten Werke, also Werke, bei denen man schlicht nicht weiß, wer der Urheber ist, aber jetzt nicht mit AI, sondern mit EI, dass man nicht mehr weiß, wer der Urheber ist oder der Rechteinhaber ist oder ihn schlicht und ergreifend nicht finden kann, dass hier Google Books de facto ein Monopol zur Online-Nutzung bekommen hätte. Das hätte umgekehrt bedeutet, dass andere, die ein vergleichbares Projekt wie Google Books hätten starten können, sich nicht auf dieses ja nur mit Blick auf Google erfolgte quote-unquote Rechte-Clearing hätten berufen können, sondern die hätten sich sozusagen nach dem Motto, gehe zurück auf los, ziehe nicht 5.000 Mark ein, hätten sich sozusagen nochmal wieder selber darum bemühen müssen, die erforderlichen Rechte zu erwerben. Und da dies bei verwaisten Werken, wie Sie ja auch zu Recht geschildert haben, kaum möglich ist, wäre Google für diesen wichtigen und großen Bestandteil von Büchern der weltweit der alleinige Anbieter. Das hätte natürlich auch nachhaltige Konsequenzen für konkurrierende Projekte wie Europeana und Libreka gehabt. Und diese Medienkonzentration hätte eben schon Gefahren bedeutet für die kulturelle Vielfalt und die Gewährleistung des freien Zugangs zu Informationen, auch weil eben Google nach den Terms des Settlements die Möglichkeit gehabt hätte, unilateral, also einseitig, bestimmte Werke auch nicht zu zeigen. Ein weiterer wichtiger Aspekt für uns war der Aspekt der Verfahrensfairness gewesen, auf den ich hier nochmal vertiefend eingehen möchte. Sie erinnern sich, Kläger waren die amerikanische Autorenvereinigung und der amerikanische Verlegerverband, die Association of American Publishers. Wer sind die Mitglieder davon? Nun, der Autorenvereinigung dürfen nur solche Autoren angehören, deren Werke durch einen amerikanischen Verleger veröffentlicht worden sind. Und die Association of American Publishers ist das, was sie ist, nämlich eine Vereinigung von amerikanischen Verlegern. Sprich, nach den Statuten dieser beiden Vereinigungen konnten deutsche Autoren und Verleger nicht Mitglied dieser Vereinigung werden und sie konnten von daher auch gar nicht sich aktiv in die Verhandlung des Settlements mit einbringen. Auch hieran wird vielleicht in Zukunft etwas geändert werden, aber das ist noch in den Sternen. Auf die datenschutzrechtlichen Aspekte haben Sie hier auch schon hingewiesen. Insofern möchte ich das nur noch mal unterstreichen. Das ist überrascht vielleicht nicht wirklich. Jedenfalls meine US-amerikanischen Freunde wird es nicht überraschen, wenn eine deutsche Stellungnahme mal wieder mit dem Datenschutz Probleme hat. Aber das ist auch gut so. Wie wir alle heute Morgen gelernt haben, die Google Books Story ist nicht zu Ende. Sie wird fortgesetzt und ich denke, nicht nur als ein amerikanisches Thema, nicht nur als eine deutsch-amerikanische Story, sondern auch als eine europäische Geschichte. Die Europäische Kommission wurde aufgrund der Initiative der Bundesjustizministerin Zypris vom Rat für Wettbewerbsfähigkeit aufgefordert, das Google-Buch-Projekt und seine Auswirkungen auf europäische Werke und Rechtsinhaber zu untersuchen. Und so der Rat, erforderlichenfalls solle die Kommission weitere Schritte zum Schutz europäischer Werke und Rechtsinhaber vorschlagen. Die Kommission hat am 7. und 8. September in Brüssel eine Anhörung gemacht und sie hat europäische und nationale Verbände aus dem Bibliothekswesen, Rechtsinhaber, Verwertungsgesellschaften, IT-Unternehmen, Autoren, Journalisten und Verleger angehört und wir wissen aber noch nicht wirklich, was jetzt das Ergebnis dieser Anhörung sein wird, was die Kommission hieraus für Konsequenzen ziehen wird. Am Tag der Anhörung haben die EU-Kommissare Reding und McCreevy in ihrer gemeinsamen Presseerklärung vom 7. September die Befürchtung zum Ausdruck gebracht, dass Europa gegenüber Amerika den Anschluss bei der Online-Erschließung von Bibliotheksbeständen verlieren könnte. Das ist ein etwas apokryph und was das denn in der Sache bedeuten wird, weiß ich auch noch nicht richtig einzuschätzen. Es soll wohl Ende des Jahres für den nächsten Rat einen Bericht der Kommission geben und dann werden wir weitersehen. Jedenfalls das Bundesministerium der Justiz wird das weitere Geschehen hier aufmerksam verfolgen müssen. Denn Ziel des Amicus Curiae-Brief der Bundesregierung war es, dass das Gericht die Billigung des Vergleichs ablehnt oder zumindest deutsche Autoren und Verleger davon ausnimmt. Warum? Weil nach Auffassung der Bundesministerin der Justiz die deutschen Autoren und Rechtsinhaber selbst entscheiden sollen, welche Rechte sie Google einräumen und welche nicht. Diesem Ziel sind wir ein gutes Stück näher gekommen. Wir werden jetzt sehen, wie sich die Dinge weiter gestalten. Es steht der Vorschlag im Raum, auch zwei Vertreter nicht-amerikanischer Verlage in den Vorstand des Book Rights Registry zu berufen. Man will außerdem auch europäische Datenbanken bei der Klärung des Lieferbarkeitsstatus von Büchern heranziehen. Die grundsätzlichen urheberrechtlichen Probleme, die heute Morgen hier vorgetragen worden sind, beseitigt natürlich diese Vorgehensweise nicht. Und noch einmal, es wäre, glaube ich, nicht gut für die Nutzer, nicht gut für die kulturelle Vielfalt und auch nicht gut für den Wettbewerb am Informationsmarkt, wenn es im Ergebnis nur eine einzige Suchmaschine gäbe. Und das heißt, ein einziges Unternehmen, das weltweit den Zugang zu Inhalten kontrolliert, dadurch, dass es sie eben auffindbar macht und dass diese Inhalte zur Verfügung stellt und auch vom Netz nehmen kann. Jetzt war es das zum Thema Google Book Settlement und ich möchte mich dem zweiten Teil der Überschrift oder des Mottos der heutigen Veranstaltung zuwenden, Zukunft des Wissens. Ich denke, wir dürfen die Zukunft des Wissens nicht mehr nur als eine Frage der Möglichkeit von Forschung und Wissenschaft diskutieren oder als eine Frage der Didaktik. Zur Diskussion über die Zukunft des Wissens gehört für mich, und das mögen Sie mir bei meiner beruflichen Aufgabe nachsehen, auch ganz wesentlich die gesamtgesellschaftliche Diskussion über das Urheberrecht. Das Urheberrecht war, als ich 1988 meine Berufstätigkeit im Bundesministerium der Justiz begonnen habe, eine juristische Spezialmaterie, die von der Hausleitung, also den damaligen Ministern und Ministerinnen, eigentlich nur am Rande zur Kenntnis genommen wurde und mit der sich akademische Kreise aufmerksam beschäftigten, aber das war es dann auch schon so in etwa. Und heute ist das, denke ich, grundlegend anders. Heute ist das Thema Urheberrecht eine zentrale rechtspolitische Frage und damit auch eine zentrale gesellschaftspolitische Frage in unserem Land. Und das gilt für alle Bereiche, den Bereich der Unterhaltung ebenso, also sprich die sogenannten Entertainment Industries, wie auch den Bereich von Wissenschaft und Forschung. Wir selber im Bundesministerium der Justiz, wir merken das ganz deutlich daran, dass auch immer mehr Bürgeranfragen zu urheberrechtlichen Themen uns erreichen, dass es eben auch immer mehr Publikationen und Tagungen zu urheberrechtlichen Themen gibt und eigentlich müssten wir unser Team noch mindestens verdoppeln oder verdreifachen, um alles abdecken zu können und wie wir das aus urheberrechtlicher Begeisterung gerne täten, aber das verhindert der Haushaltsgesetzgeber schon. Ich möchte jetzt in diesem Kontext Urheberrecht Wissens Zukunft des Wissens auch daran erinnern, dass das nicht nur ein nationales deutsches Phänomen ist, sondern das geschieht natürlich genauso in den anderen Ländern auch. Das geschieht in Europa so und das geschieht auch in der Europäischen Kommission, die hier möchte ich daran erinnern, das Grünbuch Urheberrecht in der wissensbestimmten Wirtschaft vorgelegt hat und damit eine Debatte angestoßen hat über die Online-Verbreitung von Informationen und über die Rolle des Urheberrechts in der wissensbestimmten Gesellschaft. Dieser Diskussionsprozess wird auf europäischer Ebene fortgeführt werden und die Bundesregierung hat sich auch, sprich das Bundesministerium der Justiz, mit einer Stellungnahme zu den Fragen des Grünbuchs an die Kommission gewendet, auch wenn diese Konsultation ausdrücklich nicht an die Mitgliedstaaten gerichtet war, sondern lediglich an die beteiligten Kreise. Hier sind, wissen Sie vielleicht auch aus Ihrem Interesse für urheberrechtliche Fragen, was ich Ihnen jetzt einfach mal so unterstelle, dass wir in der letzten Zeit zwei große Reformgesetze verabschiedet haben, den sogenannten ersten und den zweiten Korb. Es folgte dann das Durchsetzungsgesetz zum Thema Rechtsdurchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums im Internet. Alle drei Gesetzgebungsverfahren waren entweder vollständig oder in weiten Teilen durch europäische Vorgaben geprägt, weil sie schlicht der Umsetzung europäischer Richtlinien dienten. Und alle haben mit dem Thema gerungen, Urheberrecht und Informationsgesellschaft. Und alle diese Gesetzgebungsverfahren und die Diskussion, die auch die wir heute führen, zeigt für mich, man mag die neuen Technologien begrüßen oder auch nicht. Aufzuhalten ist die Nutzung dieser Technologien nicht und schon gar nicht ihre weitere Fortentwicklung. Und im Urheberrecht war es schon immer so, dass der technische Fortschritt den Anstoß dafür gegeben hat, das Recht der sich stetig ändernden Rechtswirklichkeit anzupassen. Das war schon so im 20. Jahrhundert, 1901, glaube ich, und 8 mit dem LUG. Und das war genauso 1965, 1985 und eben in den letzten 10 Jahren dasselbe. Ich denke, bei allem Nutzen und allem Segen, die die neue Technologie für unsere Gesellschaft bedeuten kann, dürfen wir dabei eines nicht aus dem Auge verlieren. Die digitale Technologie und die damit verbundenen Nutzungsmöglichkeiten gebieten es keineswegs, das Urheberrecht als ein Konzept von gestern komplett über Bord zu werfen oder von den Füßen auf den Kopf zu stellen. Manche, die mir auch persönlich aus interessanten Diskussionen bekannt sind, meinen dies und fühlen sich damit als Speerspitze einer digitalen Avantgarde. Aber wir sollten uns nicht täuschen lassen. Ich halte das Urheberrecht auch und gerade im digitalen Umfeld für unverzichtbar. Unter der Voraussetzung, dass es den angemessenen Ausgleich aller betroffenen Interessen gewährleistet. Und das betrifft die Interessen der Urheber selbst, die Interessen der Verwerter, wie eben der Tonträgerhersteller, der Verlage oder auch der Filmproduzenten, um nur einige zu nennen. Und das gilt auch für die Nutzer und überhaupt die Interessen des Gemeinwohls. Und ich denke, wenn wir jetzt vor einer neuen Legislaturperiode stehen, müssen wir auch insbesondere im Auge behalten, dass nur dann, wenn uns oder wenn dem Gesetzgeber ein solcher Interessenausgleich gelingt, die von ihm geschaffenen gesetzlichen Rahmenbedingungen auch gesamtgesellschaftlich akzeptiert und in der Rechtswirklichkeit respektiert werden. Aus den vorausgegangenen Reformprojekten weiß ich, dass es oftmals mühsam ist, diesen Interessenausgleich herzustellen und dass man sehr sorgfältig zuhören muss, nachfragen muss, miteinander reden muss, um zu verstehen, was hinter den Positionen steht, welche Anliegen uns genau denn vorgetragen werden. Und wie immer war es auch so, dass hier der Entscheidungsfindung dann auf der Zielgeraden des Gesetzgebungsverfahrens im Deutschen Bundestag durch die Berichterstatter der verschiedenen Fraktionen große Bedeutung zukam. Diesen Diskussionsprozess führen wir im Bundesministerium der Justiz eigentlich mehr oder minder ständig. Wir haben, wie Sie, Herr Spielkamp, wissen, auch ja gerade im Mai dieses Jahres in Berlin auf einer internationalen Konferenz zu einer Diskussion über die Zukunft des Urheberrechts eingeladen. Es wurde da sehr lebhaft engagiert und auch richtig kontrovers diskutiert und aus neuen Blickwinkeln über die über Fragen nachgedacht. Und diese Diskussion geht weiter. Sie wissen vielleicht auch, dass uns der Deutsche Bundestag, uns soll heißen die Bundesregierung, bei der Verabschiedung des zweiten Korbes aufgefordert hat, zu prüfen, ob weiterer gesetzgeberischer Handlungsbedarf besteht und uns dazu einen ganzen Punktekatalog ins Stammbuch diktiert hat. Das sind Fragen, die insbesondere das Verhältnis von Urheberrecht und Wissenschaft betreffen. Und wir haben diese Fragen aufgegriffen mit einem Konsultationspapier, die beteiligten Kreise in Deutschland um ihre Meinung gebeten und haben bis vor der Sommerpause die Stellungnahme der beteiligten Verbände bekommen und sind jetzt über die Sommerpause fleißig dabei gewesen und immer noch dabei, die Stellungnahmen auszuwerten. Wir haben auch in diesem Konsultationspapier die Frage aufgegriffen, wie sie auch von der Kommission gestellt wird, wie gehen wir mit verwaisten Werken um. Und wir haben einige Fragen aufgegriffen, die von der Enquete-Kommission Kultur in Deutschland gestellt worden sind. Hinzu sind neue Themen gekommen, die durch die Beteiligten selber an uns herangetragen worden sind, wie zum Beispiel die Forderung der Zeitungsverleger, ein Leistungsschutzrecht für Zeitungsverleger einzuführen, für eine Forderung, die von den Verlegern der Bildungsmedien aufgegriffen worden ist. Auch hierzu haben uns dann die Stellungnahmen der anderen Verbände erreicht und wir sind dabei, uns darüber Gedanken zu machen, wollen aber auch hier vor allen Dingen erstmal abwarten, zu welchem Ergebnis die Gespräche denn führen, die im Moment von verlegerischer Seite mit den Autoren geführt werden. Weiteres Thema, vielleicht beliebtes Schlagwort, Hadopi oder Accord Olivet, Rechtsdurchsetzung im Internet. Auch das ist ein urheberrechtlicher Dauerbrenner, kann ich mittlerweile schon fast sagen. Wie gehen wir mit Rechtsverletzungen im Internet um? Da hat die Bundesministerin der Justiz schon verschiedentlich und deutlich gesagt, dass für sie eine solche Behörde, wie sie in Frankreich geschaffen werden soll, mit der Kompetenz, Urheberrechtsverletzer zunächst abzumahnen und dann gegebenenfalls auch zeitlich befristet den Zugang zum Netz zu sperren, für sie nicht in Betracht kommt. Auch hier wieder, sie wird es nicht überraschen, aus datenschutzrechtlichen Erwägungen. Weitere Themen, die sozusagen jetzt aktuell sind und zu denen wir noch nicht den Austausch mit der Community gesucht haben, der Urheberrechtlichen, ist das Stichwort Kulturflatrate. Das ist der Gedanke, man könne mit einer Flatrate eine ungehinderte Online-Nutzung von Inhalten ermöglichen und gleichzeitig sicherstellen, dass die Kreativen angemessen vergütet werden. Ob so etwas überhaupt funktionieren kann und wie so etwas dann gegebenenfalls aussehen sollte, das wird man sich gründlich überlegen müssen und wird man, denke ich, im Übrigen genauso auch wie die Frage der Open Works sinnvollerweise nicht als ein rein nationales Thema begreifen können. Was tut die Bundesregierung, haben Sie gefragt. Was ich eben zuletzt erzählte, sollte Ihnen deutlich machen, dass wir schon eine Menge getan haben, um die Rechte der Kreativen auch in einem digitalisierten Umfeld zu wahren und zu stärken. Ich bin mir sicher, dass die urheberrechtliche Debatte und auch die Gesetzgebungsarbeit damit nicht ihren Schlusspunkt erreicht hat. Ausruhen können wir uns bestimmt nicht. Denn damit Kreativität auch in Zukunft genügend Anreize findet, brauchen wir das Urheberrecht und wir brauchen auch den Respekt vor geistigem Eigentum. Und das ist jetzt aber ein Thema, das nicht nur die Politik angeht, sondern Gesellschaft und Wirtschaft gleichermaßen, letztlich uns alle. Und deswegen quasi als Überleitung zur Fortsetzung der Veranstaltung darf ich Sie herzlich einladen, Ihren Beitrag dazu zu leisten, dass aus unserem Urheberrecht kein Relikt aus alter Zeit wird, sondern dass es die Grundlage ist für die weitere Gestaltung kreativen Schaffens und damit die Zukunft. Danke.